Ein gutes Gewässer erschließt du erst nachts, weil du da siehst, wo fressen die großen Fische, wie bewegen die sich überhaupt.
Angebissen. Der RBB Angelpodcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Episode von Angebissen. Liebe Muschelzieher, es ist Zeit für Teil 2. Fang deinen ersten Hecht in dieser Saison. Also mit Muschelzieher meine ich eigentlich fast schon auch eher uns. Denn beim letzten Mal Versuch, Hechte zu fangen, weiß ich, habe ich hauptsächlich Muscheln gezogen. Und du? Frieda?
Warte, lass mich kurz überlegen. Muscheln und den allseits bekannten Havelstockfisch. Also das war so gar nicht erfolgreich, aber wenn man eben alleine losgeht auf eigene Faust, ist es eben auch mal so, dass man blankt, also nichts bekommt.
Es gibt ja dieses großartige Video, wo ein Fußballer gefragt hat, und woran hat er gelegen? Und wir könnten jetzt sagen, ja, also es hat am Wetter gelegen, überhaupt an allem. Vielleicht nur nicht am Boot.
Aber an uns.
Genau, also was verändert man, wenn es an uns selber liegt?
Hilfe von außen holen natürlich.
Richtig, weil uns selber können wir jetzt schwierig austauschen.
Uns ist auch nicht zu helfen leicht.
Und genau aus diesem Grund haben wir gesagt, okay, dann tauschen wir die Havel gegen die Müritz und wir besuchen jemanden, den wir sowieso schon lange mal besuchen wollten und zum Glück ist der auch noch Guide und zwar Robin Heppner. Hallo und herzlich willkommen, beziehungsweise danke, dass wir da sein dürfen.
Ja, na klar, hallo. Na? Ja, wir wollen das Projekt heute mal starten, Hecht für euch zu fangen. Ne? Also,
Bei dir und deiner Frau, Angel Anni, ist bekannt. Hat es ja auch schon ganz gut gescheppert jetzt dieses Jahr,
ja,
oder?
Ja, genau. Also wir haben sehr, sehr viele Fische gefangen, auch sehr viele große Fische und gerade auf den Gewässern der Müritzfische. Der Müritzfischer ist ja ein toller Bestand an großen Fischen vorhanden, weil wir eine enorme Dichte an Futterfisch haben. Dementsprechend wachsen natürlich auch die Hechte ab. Genauso wie in der Havel, nur die Havel ist deutlich schwerer, muss man sagen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also da wurde uns richtig der Hintern versohlt.
Ja, und das Gute ist, du kannst das ja beurteilen, beziehungsweise du kennst ja den Unterschied, weil du sowohl auf der Havel dich auskennst, als auch hier, ich sag jetzt einfach mal die Mecklenburger Seenplatte.
Genau.
Du bist ja Angelguide und du kommst aber eigentlich aus Berlin, oder?
Genau, also ursprünglich bin ich gebürtiger Mecklenburger tatsächlich. Ich bin in Neubrandenburg geboren und bin mit meinen Eltern irgendwann mal kurz vor die Grenze nach Berlin gezogen, hab dort meine Ausbildung als Koch gemacht und hab vor ein bisschen mehr als 3 Jahren mein Guiding-Unternehmen in Berlin gegründet und auch erfolgreich dort geführt und ja, hab dort tolle Fische auch gefangen, muss ich echt sagen, und meine Spezialität oder worauf ich mich spezialisiert habe, den Rapfen zu folgen, weil das war ein super spannender Fisch, der ist kilometerweit gefahren, also da habe ich teilweise, also der ist kilometerweit geschwommen, Verzeihung, da bin ich mit dem Boot die ganze Zeit, also wirklich nachts hinterhergefahren, habe die Schwärme gesucht, wo parken die sich ab, wo haben die ihre Zugstrecken, ja, und dementsprechend erfolgreich war man denn, ne, je mehr Einsatz man hatte.
Also ihr merkt schon, da sind ganz viele Themen drin, wir sind sehr gespannt auf das Gespräch mit dir, aber wollen natürlich wie immer ganz vorne anfangen. Woher kommt das Angelfieber bei dir? Wer ist schuld?
Ich erinnere mich an eine Situation in meiner Kindheit. Ich war, glaube ich, 4 Jahre alt. Mein Vater hat mich im Auto mitgenommen und ich war so überhaupt gar nicht angelbegeistert. Und irgendwann habe ich dann in diesem Auto geschlafen und plötzlich klopfte es auf dem Dach. Und ich denke, was ist denn da los? Ja, das kann ja nicht sein. Bin völlig verpennt da raus aus dem Auto. Und da steht mein Papa mit so einem ganz großen Schuppenkarpfen in der Hand. Und er wollte unbedingt, dass ich den catche in dem Moment. Und das habe ich gemacht. Ja, und dann wollte ich halt auch immer solche großen Fische, wie mein Papa fängt, fangen. Und ja, das war so der Start meiner Leidenschaft, würde ich sagen. Und da kamen die ersten Erfolgsversuche mit der Stippe. Also so, wie man ganz normal anfängt. Und ja, so hat sich das entwickelt. Ne?
Das war dann in Neubrandenburg, Tollensesee?
Das war in Friedland, ein Stück hinter Neubrandenburg.
Da gibt es eine Fichtelberger Seenplatte?
Nee, das ist der Mühlensee, nennt sich der. Das ist
Das ist ja dann eher auch so klassisch Friedfischangel erstmal gewesen oder dann doch relativ schnell?
Als Kind war es eher die Friedfischangelei, also bis zu meinem 9., 10. Lebensjahr und da habe ich die ersten Gehversuche gemacht. Ich glaube, das war so ein ganz kleiner schwedischer Wobbler. Abu hat die damals auch gebaut, total witzig gewesen. Damit habe ich meine ersten Gehversuche dann bei an Wobblern gemacht und bin zum sogenannten Konacker gefahren, also ein ganz kleiner Tümpel, also so wie der sich schimpft, so hört er, so groß ist der auch. Mhm. Und da habe ich dann mit so einer kleinen Flitsche reingeschmissen, mich total gefreut und bups, dabei ist der erste Hecht. Ich glaube, der hatte 46 Zentimeter, aber ich war völlig fertig, bin natürlich nach Hause mit dem Fisch, den gab es denn auch, ich musste den ja mitnehmen, es gab keine Kamera. Und ja, dann wurde er gegessen und ich war da total glücklich drüber und war da mega happy, ne?
Mhm. Ja. Happy.
Happy ja. Von Happy Guiding, genau.
Genau.
Ich hatte mein eigenes Happy End.
Du bist ja dann eben Guide geworden. Erzähl mal ein bisschen was über die Motivation, weil ich stelle es mir nicht so leicht vor, wenn du eben sagst, zum Beispiel, du hast es dir vor 3 Jahren überlegt, da hast du ja noch in Berlin gewohnt.
Genau.
Und ich finde, in Berlin oder auch rund um Berlin kann man machen, aber einfache Gewässer sind es ja dann trotzdem nicht.
Also mein Ansporn ist immer, also ich bin hauptberuflich auch Küchenchef oder Koch und meine Motivation zu dem Ganzen kommt eigentlich, je schwerer, desto besser. Also für mich ist mein Leistungsanspruch steht bei 130% und da, wo viele sagen, es ist unmöglich, da fange ich an, Spaß zu haben und deswegen auch genau dieses Gewässer, weil ich einfach denke, damit hat man den Leuten auch ein Stück weit gezeigt, dass man Bestand auf diesem Markt hat und dass man sich da wirklich durchgebissen hat, nebenberuflich. Ich wollte halt Leuten oder beziehungsweise also mein Urgedanke daraus war, einfach den Leuten aus einem stressigen Hauptberuf zu zeigen, dass man trotzdem in wenig Zeit, wenn man effektiv arbeitet auf dem Gewässer, auch maximal Erfolge haben kann.
Aber das hat man ja nicht eben von gestern auf morgen.
Definitiv nicht, nein.
Wie viel Zeit hast du da rein investiert?
Sehr viel.
Und vor allem, was mich auch interessiert oder was uns interessiert, was hat dich motiviert, dann auch dran zu bleiben? Weil Erik und ich kennen wirklich diese Momente, wo du so denkst, oh, wir haben alles versucht und wir haben nichts ausgefunden.
Der Ehrgeiz. Ich sage immer, also viele Leute haben Probleme, ihre negativen Seiten aufzuzählen. Also sie haben ein Bewerbungsgespräch, da sagt man immer, nenn deine positiven Sachen. Dann kommt bam, 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 bam. Und jetzt ein negatives Beispiel von dir. Oh, da stehst du immer da. Ich sage immer, mein Ehrgeiz macht mir schlechte Laune. Und das ist der einzige Punkt, der mich immer zum Weitermachen bringt. Weil ich dieses Hobby zum Beruf gemacht habe und meine Leidenschaft zum Angeln halt auch liebe und lebe. Und das hat mich halt dazu geführt, dass ich halt nach der Arbeit mein Boot geslippt habe, bin wieder 40 Kilometer an die Slipstelle gefahren, habe allein nur die Bootstunden dafür genutzt, ohne zu angeln, die Gewässer aufzuzeichnen, zu sehen, wie schwimmen die Barschwärme, habe nachts Barschwärme verfolgt, die bis zu 2 Kilometer nur geschwommen sind, ohne die zu beangeln, habe sie am nächsten Morgen dann mit Erfolg auf einer komplett anderen Seite beangelt, weil in Berlin war es immer ganz toll, du hattest einzelne Barschulen und die konntest du ganz gut beobachten anhand der Streifen, wie sehen die Barsche aus, was haben die für spezielle Muster und ja, dann hast du die auf dem einen Punkt gekriegt und nächsten Morgen hast du die komplett auf der anderen Seite gekriegt, irgendwo 1,5 Kilometer entfernt. Also es waren so witzige Erlebnisse. Ja, und daraus ist dann halt auch das Rapfen- und Hechtangeln dort entstanden, sehr gut mit Erfolg. Also wir haben richtig große Hechte bis fast 1,30 Meter gehabt.
Wow.
Und das ist für Berlin, glaube ich, eine ganz gute Ansage. Richtig große Barsche und ja, Rapfen bis 93 Zentimeter. Also man braucht sich nicht verstecken, glaube ich.
Da wird der Ehrgeiz aber wirklich belohnt. Aber wenn ich das so höre, Robin, das ist ja wirklich viel ehrgeizig.
Arbeit.
Hinterher und wieder hinterher und dann nächsten Tag vor einer anderen Seite.
Ja,
aber
genau.
Das wird dann irgendwann bezahlt.
Das ist so, genau.
Das lohnt sich.
Also man muss die Nächte auch auf dem Wasser verbringen, um sich mit den Gewässern aufzukennen. Also das ist ganz wichtig. Also der Schlüsselpunkt, sage ich immer, ein gutes Gewässer erschließt du erst nachts, weil du da siehst, wo fressen die großen Fische, wie bewegen die sich überhaupt. Also nur der Tagangler, der wird grundprinzipiell nie diesen Erfolg haben mit kapitalen Fischen, weil gerade die großen Fische in den klaren Gewässern oftmals doch dazu neigen, in den Situationen zu fressen, wo sie halt auch weniger sehen und weniger Lichtquellen vor allen Dingen haben. Ne?
Super interessante Einblicke.
Ja.
Sehr, sehr spannend. Da würde ich mich tatsächlich gerne noch mal ein bisschen über den Rapfen genau unterhalten. Du hast ja gesagt, es ist der Fisch, der dich da am meisten begeistert hat. Warum denn genau eigentlich?
Die Drillkraft. Also die Drillkraft und die Bisse von einem Rapfen sind gigantisch. Also erstmal die Geschwindigkeit, mit was du den befischt. Also du nimmst wirklich super schwere Köder, große Shatterbaits oder kleine Spinjigs, also schwere Spinjigs, wirklich eine Unze schwer, 30 Gramm und die fischst du auf 4 Meter Wassertiefe. Also ihr könnt euch vorstellen, mit was für einer Geschwindigkeit das geht. Also du feuerst den wirklich so weit raus, wie du kannst, auf manchmal 80 Meter, also es ist wirklich auf Distanz. Und dann kurbelst du die Dinger da wirklich im Highspeed ran und dann knallt dir ein 80-Plus-Fisch rein. Also das finde ich sehr faszinierend. Und weil ich einfach auch denke, der Rapfen ist ein Fisch wie ein Zander. Also anders als der Hecht, der frisst, wenn er Hunger hat. Und das finde ich immer sehr spannend. Das sind nämlich die Fische, die man am schwierigsten beangeln kann, weil man genau die Fressphasen abpassen muss. Und die gehen manchmal am Tag 1 bis 2 Stunden und dann ist vorbei. Und genau an diesen Punkten, da fängst du denn diese Fische. Und das hat mich halt fasziniert. Das ist ein unglaublich schlauer Fisch. Und gerade die großen Fische über 80 Zentimeter, die man ja nicht wirklich regelmäßig fängt, das sind die Fische, die mich halt angefixt haben. Und ja, da kann ich sagen, vor gut zwei Jahren, hatte ich 18 Fische über 80 Zentimeter an Bord und das sind schon richtige Granaten. 2 Fische über 90 und habe einen kleinen Jungen dazu verholfen, dass er wirklich so eine Kanone auch gekriegt hat und der war so glücklich. Also die strahlenden Augen, das ist das Schönste für mich, was es gibt. Also leidenschaftliche, glückliche Gäste.
Also ja, nur Torpedos im Boot. Aber der Rapfen ist ein Sommerfisch, oder? Jetzt ist es noch viel zu früh.
Na, das würde ich gar nicht sagen. Okay. Also ich habe die Rapfen auch direkt im Winter schon gefangen. Also im Winter ist natürlich, sind es ganz komplett andere Fressplätze. Es sind meistens Kuhlen, Strömungskanten und so weiter, wo die Fische dran stehen. Und je mehr es dann zum Sommer geht, desto mehr ziehen die halt ins Freiwasser, wo es halt auch weniger Strömung gibt, wo die Futterfische sind. Also ein wichtiger Punkt ist immer viel Futterfisch, dann gibt es auch Rapfen dort. Mhm. Wir haben es anhand einem ganz tollen Erlebnis gehabt. Wir haben auch eine Futterfischstrecke gefunden und haben plötzlich gesehen, wie der erste Rapfen über dem Sidescan, also eine super, super geile Ansicht natürlich auch mit einem Echolot, das man klar im Vorteil. Und da hat man gesehen, wie über dem Sidescan plötzlich ein Fisch reingelaufen ist im Bild. Und das war total witzig. Plötzlich ist aus diesem Bild ein Dreieck entstanden von mega großen Fischen. Also es sah aus wie so ein Bombergeschwader. Total witzig. Die Weißfische sind auseinandergedrückt. Das hat man ultimativ gesehen. Unglaublich. Und dann ging es auf einmal los. Die Rapfen haben gejagt, gebissen. Ich glaube, wir haben in den 2 Stunden haben wir knapp an die 30 Fische gekriegt. Weit viele Fische, auch über 80, hatten auch einen wirklich großen Fisch noch verloren, wo ich mich total geärgert habe. Also da denke ich, der war wirklich an einem Meter dran. Ne? Also es wäre definitiv mein größter gewesen. Und das waren so Schlüsselerlebnisse, weil man gesagt hat, der Fisch, also gerade wenn die im Schwarm jagen und die großen Fische aktiv sind, das geht nicht den ganzen Tag. Also man fängt immer einen 50er, einen 60er, den kriegst du ja fast immer. Aber die großen Fische, die optimieren halt ihr Fressverhalten und jagen oftmals halt auch im Schwarm und drücken die Fische, kesseln die richtig zusammen, schlagen die mit ihren Mäulern total bewusstlos und fressen denn da rum. Also es ist ganz toll, muss man echt sagen. Ja, und das sind halt meine Schlüsselerlebnisse gewesen. So, und dann ist man nächsten Tag an die gleiche Stelle nochmal gefahren und das gleiche Erlebnis, es war 10 Uhr und es ging wieder los. 2 Stunden lang und so hat sich das dann halt hingezogen. Ne? So war das, ja, so hat man seine Schlüsselerlebnisse durch Erfahrung gehabt, ne? Gesammelt.
Dann kam die Zäsur im letzten Jahr und nicht nur du, aber auch deine Frau, Anni, ihr habt euch entschieden zu sagen, okay, ihr habt ja vorher gar nicht zusammen gewohnt, aber ihr habt gesagt, okay, wir verlagern unseren Lebensmittelpunkt eben an die Müritz, an den Flesensee. Was waren da so die Beweggründe, dass ihr das gemacht habt?
Na, die Beweggründe waren, wir haben hier ein tolles Jobangebot, muss man sagen, auch erhalten und wir hatten sowieso vor, zusammenzuziehen und wir haben gesagt, wenn nicht jetzt, wann sonst? Mhm. Ne? Wir sind jetzt mutig, wir gehen hierher zu der Müritz beziehungsweise zu den Müritzfischern und freuen uns natürlich über die tolle Natur. Wir können hier unser Hobby ausleben, wir können alles andere machen. Ich kann kochen, Anni macht ihr Radio trotzdem. Also man muss wirklich sagen, wir haben hier alle Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und warum sollen wir das nicht machen? Und da es sowieso meine Wurzeln sind oder meine Heimat ist, war es für mich ja umso schöner, wieder zurückzugehen. Ne?
Wie ist es mit der aktuellen Situation? Weil wir alle können uns vorstellen, Angelguidings ist gerade ein bisschen schwierig, wa?
Es ist unglaublich. Also die Situation, müssen wir alle sagen, ist für alle Beteiligten schwierig. Ne? Ich möchte keine Entscheidungen gerade treffen, will ich auch gar nicht, weil ich glaube, das ist das Allerschwerste in dieser Situation. Ich habe für vieles auch sehr, sehr viel Verständnis und fürs Angelguiding ist es absolut
absolut kacke, muss man einfach so sagen.
Klar.
Aber wir müssen da jetzt durch alle und wir nutzen die Zeit trotzdem. Wir sind auf dem Wasser, wir sind aktiv, wir können Sachen testen, die wir sonst nicht, wo wir gar nicht die Zeit für gehabt hätten. Wir können neue Dinge ausprobieren. Also wir nutzen die Zeit trotzdem. Und ich denke, wenn man sich jetzt irgendwo hinsetzt auf dem Bettchen und sagt, boah, ist alles so kacke und es wird immer schlimmer, das ist genau der falsche Ansatz. Nutzt die Zeit, geht raus, seid am Wasser, seid vielleicht sogar mal 2 Stunden mehr als sonst am Wasser und lehrt weiter, besser und erfolgreicher zu werden.
Was ich mich gefragt habe heute auf dem Weg hierher, du kommst von Havel und Spree, aber ich habe so das Gefühl, immer wenn man sich so mit Leuten jetzt gerade unterhält, die auch sehr viel auf Raubfisch unterwegs sind, es zieht die Menschen mehr an die Müritz als zum Beispiel auch noch an den Bodden. Und na gut, so eine steile These ist es vielleicht gar nicht. Aber ist die Müritz der neue Bodden?
Ich würde es jetzt nicht unbedingt sagen. Also die Boddengewässer haben mindestens einen gleichwertigen Bestand, wenn nicht sogar noch besser. Dadurch, dass immer wieder eine extrem große Biomasse an Fisch hinterherkommt, was in der Müritz ja nicht der Fall ist. Also die Fische sind drinne und die werden beherbergt. Was wir hier natürlich haben, ist ein sehr, sehr schönes Entnahmefenster. Deswegen dürfen die Fische auch zurückgesetzt werden in diesen Fenster. Und zwischen 60 und 90 kann man sie mitnehmen und alles, was drüber und drunter ist, muss wieder zurück. Das heißt,
es 60 bis 90 gilt für welche Fische genau?
Für den Hecht.
Für den Hecht.
Für den Hecht, genau. Also der Zander ist ganz normal geschont auch. Der hat jetzt mittlerweile, also jetzt aktuell auch seine Schonzeit bis Anfang Juni. Und ja, ansonsten Barsche hat kein Mindestmaß, aber der Hecht, wie gesagt, der ist im Entnahmefenster und das ist auch das, was die Leute hier aktiv herzieht. Ne?
Ja, also ich frage das auch deswegen, weil es natürlich eine Riesendiskussion gibt, gerade am Bodden, auch aufgrund des Boddenhecht-Projekts vom Professor Dr. Robert Arlinghaus überhaupt, ja, dem IGB und den Müritzfischern, die sozusagen komplett eigenen Weg eben gegangen sind mit den Entnahmefenstern, wo sich auch durchaus manche Länder was von abgucken, wie das Hamburg so zum Beispiel,
genau,
ob das so eben zum Beispiel als Vorbild fungieren kann.
Ja, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es deutschlandweit so sein sollte, weil ich einfach denke, der Arterhalt der Fische, man sieht es deutlich, also in Berlin, wir haben sehr viele große Hechte in Berlin, also das steht außer Frage, aber der Fischbestand am wirklich großen Fischen ist deutlich geringer dort und das merkt man halt anhand der Fischerei, ne? Und ich habe sehr oft auch dort gesehen, dass zum Beispiel wir wirklich große Barschschwärme hatten, Zugstrecken von Fischen gesehen haben, wo die Fische wirklich links und rechts nur 6-7 Meter hatten, wo sie lang geschwommen sind. Und du hast im einen Jahr extrem gut gefangen, im nächsten Jahr standen dort teilweise auch Netze und die Fische waren wie eingekesselt. Die kamen an ihren natürlichen Zugstrecken gar nicht mehr ran. Und da wird hier richtig, also wirklich sehr, sehr vorbildlich auch gefischt und agiert auf den Gewässern, so damit die Fische wirklich auch nachhaltig befischt werden. Also es ist wirklich toll. Also ich bin super zufrieden hier.
Klingt schön, ne? So,
ja.
Jetzt muss ich aber noch einmal den Society Reporter spielen, den Hollywood Reporter. Eine Frage, die mich natürlich beschäftigt. Ja. Wir haben Anni und du euch kennengelernt. Das möchte man doch einfach wissen, weil na, einfach diese Story Angelpärchen, das ist doch toll, dass sowas überhaupt möglich ist, ist jetzt blöd gesagt, aber Angelpärchen finde ich halt toll, weil es ist immer noch eine Ausnahme in der, ja, Angelszene, dass du Angelbegeisterte oder Anglerinnen hast, die das auch Vollblut leben und die sich damit voll identifizieren. Also habt ihr euch doch bestimmt beide beim Angeln kennengelernt und bitte sag, es stimmt nicht.
Doch, das stimmt. Leider stimmt das. Also nicht ganz beim Angeln. Wir haben uns gesehen auf der Fishing Master. Also wir haben vor 5 Jahren mal freundschaftlich Kontakt gehabt, haben ein bisschen geschrieben und dann kam es zu einer Scale von einem sehr guten Freund und ja, da hatten wir dann geschrieben, ja, wir können dir ja auch eine machen und das ist ja super, die ist jetzt übrigens gerade am Start. Ja, dann haben wir uns auf der Fishing Master kennengelernt vor 3 Jahren, glaube ich, das erste Mal haben wir uns wieder gesehen, haben ja irgendwann dann in dem Jahr auch später nochmal ein Video zusammengedreht und in dem Video war es schon ganz komisch und ja, ich weiß nicht, ich glaube, das kann man auch sehen auf dem Video, also das ist, es hat ein einfach ist es auf einmal hängen geblieben, ne, muss man echt sagen. Und gerade ich bin ja leidenschaftlicher Angler, meine Freizeit muss ich mit Angeln verbringen auch. Und meine damaligen Partnerinnen, das ging halt nicht, muss man auch, ne, also es ist schwierig. Halt ein Hauptberuf als Koch, wenig Freizeit und dann auch noch immer einen Bekloppten zu haben, der noch laufend auf dem Wasser ist, das funktioniert nicht. Also du, ne? Ja, und da kam Anni mit ins Spiel und hat mit mir zusammen geangelt und seitdem sind wir happy, ne? Also seit letztes Jahr sind wir offiziell happy sogar.
Stimmt,
ne?
Ja, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit nochmal.
Also das, ja.
Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, kurz bevor diese Episode sich dem Ende neigt, fehlt natürlich eine Sache noch und zwar Fische raten.
Ach du
genau. Unser Spiel, Robin, und auch für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, wie es funktioniert, und zwar genau so.
Schmeißt die Rute in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das fischigste aller Ratespiele. Fische raten. Du, lieber Gast, trittst gemeinsam mit Frieda gegen Erik an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen, aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischeraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barsch-Familie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
Robin, sag mal, was denkst du, wie viele Fragen du brauchst?
Machen wir mal 8. Wir probieren es mal mit 8.
Okay, genau. Leg einfach mal los. Frag mal los.
Mhm. Das ist schon mal interessant. Salz- oder Süßwasserfisch?
Süßwasser.
Okay, also und, der Einheimische.
So, und ich schließe dann mal, ne, die, ja, Ernährungsweise aus. Das sind immer die besten beiden Fragen, oder?
Okay, okay.
Raub- oder Friedfisch?
Raubfisch.
So. Mhm. Okay.
Also, Moment, auch Raubfisch.
Aha. Okay. Mhm. Hat er eine Fettflosse? Flosse?
Ja, er hat eine Fettflosse.
Okay. Sehr gut. Das, okay, heißt, wir sind bei den Salmoniden.
Ja, genau, das stimmt.
Lass uns mal überlegen. Auch Raubfisch, mhm. Salmoniden. Das heißt, wir haben Forelle, Lachs, Esche. Mehr fallen mir gerade nicht ein. Saiblinge gibt es noch. Dann gucken wir einfach mal. Wir haben jetzt 4 Fragen gestellt. Nee, 3 haben wir gestellt.
3 habt ihr, ja.
Genau. Gibt es ein Mindestmaß, ein Fanglimit oder eine Schonzeit für dich?
Ja, und ich habe es, weil wir natürlich ja mal auswärts sind, Auswärtsspiel in Mecklenburg, ist für 3 Bundesländer. Ah, in Mecklenburg haben wir 1.10. bis 30.03. In Berlin 1.10. bis 30.04. Und in Brandenburg vom 16.10. bis zum 15.04.
Wachforelle.
Moment.
Ne, er hat es ja gelöst.
Bachforelle.
Er hat es ja gelöst.
Also bei Schonzeit bin ich sehr gut.
Also richtig stark. Und ich glaube, Robin hat damit mit 4 Fragen, ist glaube ich jetzt auch Rekord bisher dieses, ja, Jahr.
Da,
ne,
ist der neue Rekordhalter für 2021.
Wahnsinn.
Ich dachte eben auch so, ne, ich habe die Fragen mir, ja, angeguckt, dachte so, okay, über die Schonzeiten kriegt man es vielleicht raus.
Ja, ja,
und das,
ja,
ist ja,
das ist
phänomenal.
Ja. Also, aber ich finde halt auch, die prägnanteste ist die Brandenburger.
Ja, ist so, ne, finde ich auch.
Bei 16.10. Ja, bis 15. wieder, hä?
Ja, ja, das ist schwierig. Also genau daran habe ich es auch erkannt, wenn ich, ja, ehrlich bin. Das ist,
du alter Auskenner, Robin, mh, ich glaube, Esche wäre jetzt auch völlig raus gewesen, weil völlig, mir fällt, genau, kein Gewässer, genau, in Berlin-Brandenburg, genau, Mecklenburg-Vorpommern, genau, ein, wo es die gibt. Ne?
Genau.
Nee. Mal von Huchen.
Also es gibt
so
in Brandenburg tatsächlich ein Gewässer, wo es die geben soll. Und das ist aber auch, also da steht auch komplett unter Schutz. Aber hier in Mecklenburg weiß ich gar nichts von Esche. Also das ist,
okay.
Aber in Mecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern gibt es viele gute Hechte, haben wir uns sagen lassen.
Da kommen
wir
jetzt hin. Ist ja auch der Grund, warum wir hier sind. Ja. Diesen Podcast könnt ihr wie immer natürlich auch sehen. Zum Beispiel auf rbb-online.de/angebissen oder auf unserem YouTube-Kanal. Und dann seht ihr nämlich im Hintergrund von Robin schon sein Geschoss.
Ja.
Also ein Wahnsinnsboot. Ja? Und auf genau dieses Boot, das slippen wir noch, geht es dann gleich rauf. Und ich bin sehr gespannt heute, ob wir zwei Palken es mal hinkriegen, endlich unseren ersten Hecht diese Saison zu fangen.
So, und wir machen das folgendermaßen gleich.
Aha.
Na, Robin ist verheiratet.
Ja.
Mit wem haben wir denn noch einmal Angel-Action offen?
Stimmt. Ja, Anni kommt da noch dazu.
Episode 4,
mit
das
Anni
war ungefähr.
Funny.
Es ist ziemlich genau ein Jahr her.
Ja. Ja.
Und genau, wenn wir uns da gleich anstellen, das hört ihr in der nächsten Episode von Angebissen. Robin, es war uns wirklich ein Fest. Ich sag mal, auch ein bisschen, ja, auf Einheimische hier. Minion, der hat mal Spaß gemacht. Ne?
Ja, das ist
so.
Scout.
Jo, ne?
Sehr schön. Dann vielen lieben Dank, Robin, an dich erstmal bis hierhin. Und bis zur nächsten Episode.
Ciao.
Adieu mit Ö.
Angebissen. Der Angelpodcast vom RBB. Mit Frieda Rössler und Erik Mikan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön. Wir finden's hechtig gewaltig.